Kapitel 24. Kenne deinen Feind. Detective Sergeant Paul Gillespie, der Leiter der Abteilung für Sexualdelikte in Toronto, rettete Kinder vor den Produzenten von Internetpornografie. Als er sich aus dem Polizeidienst zurückzog, berichtete The Globe and the Mail, 6 Jahre in diesem Job hätten ihn gegenüber den Gräueln, die er gesehen hatte, nicht abstumpfen lassen. Paul Gillespie kann sich immer noch nicht an die Geräusche des Weinens und der Schmerzen von vergewaltigten und sexuell belästigten Kindern in den Videos gewöhnen, die er allzu oft im Internet gesehen hat. Es ist unvorstellbar grauenhaft, den Soundtracks dieser Filme zuzuhören, sagte Kanadas bekanntester Kinderpornografie-Ermittler. Aber es sind die stillen Bilder von hoffnungslosen Kindern, die ihm am meisten zu Herzen gehen. Sie schreien nicht, sie akzeptieren einfach, sagte er, von den Kindern in diesen Filmen. Sie haben tote Augen, du weißt, dass ihre Seele zerbrochen ist. Das ist ihr Leben. Tote Augen, zerbrochene Seelen. In einem Satz hat dieser mitfühlende Mann das Schicksal des missbrauchten Kindes zusammengefasst. Dennoch liegt bittere Ironie in seinen Worten. Das Leben von missbrauchten Kindern geht nach ihrer Rettung weiter, wenn sie gerettet werden, was bei den meisten nie der Fall ist. Viele wachsen zu Teenagern mit zerbrochenen Seelen heran und werden zu Erwachsenen, deren Augen immer noch tot sind. Ihr Schicksal ist weiterhin Anlass zur Sorge für Polizei und Gerichte, aber dann sind sie nicht mehr herzzerreißend süß und sehen nicht mehr klein und verletzlich aus. Sie schleichen am Rand der Gesellschaft herum. Es sind jetzt harte Männer mit verwüsteten Gesichtern, Diebe, Räuber, Ladendiebe. Oder es sind aufgetakelte Prostituierte, die Sex auf dem Rücksitz für Drogen oder wenig Geld verkaufen. Oder Drogendealer an der Straßenecke oder Kleinstunternehmer, die in billigen Hotelzimmern Kokain verteilen. Sie sind spritzenabhängige Drogensüchtige und viele von ihnen ziehen westwärts durch Kanada in das wärmere Klima und Drogenmekka in Vancouvers Downtown Eastside. Hier, wie in allen Städten Nordamerikas, ist es dann die Pflicht von Detective Sergeant Gillespies Kollegen aus dem Drogendezernat, diese Leute im Auge zu behalten, sie in den Nebenstraßen zu filzen, ihre Drogenutensilien zu konfiszieren und sie immer wieder zu verhaften. Mit einigen dieser ehemaligen Kinder ist nicht gut Kirschenessen. Verlottert und schmutzig, durchtrieben und manipulativ, fordern sie Widerwillen geradezu heraus. Ängstlich und voller Verachtung für Obrigkeiten lösen sie Feindseligkeit aus. Die Polizei geht oft grob mit ihnen um. Polizisten sind nicht unbedingt von Natur aus hart, aber ein Verlust an menschlicher Interaktion ist unweigerlich die Folge. Wenn eine ganze Gruppe von Menschen ihre Legitimation verliert, während einer anderen Gruppe praktisch uneingeschränkte physische Gewalt über sie eingeräumt wird. Ich habe eine Kostprobe davon bekommen, als ich auf meinen Runden durch Hastings von Polizisten angehalten wurde, einmal, weil ich bei Rot über die Straße gegangen bin und einmal, weil ich mit meinem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren bin. Der Ton eines Polizeibeamten änderte sich sofort von schroff und verächtlich zu höflich, als ihm klar wurde, dass ich nicht in Downtown Eastside wohne. In solchen Momenten habe ich gedacht, wie unendlich hilflos ich mich ohne meine seriöse Adresse auf meinem Führerschein gefühlt hätte. Wenn ich stattdessen in einem begrenzten Ghetto leben würde, in dem eine uniformierte und bewaffnete Macht allgegenwärtig ist, wenn ich von Substanzen abhängig wäre, die von den Polizisten konfisziert werden müssen und von Aktivitäten, die sie strafrechtlich verfolgen müssen. Wenn ich nicht auf zuverlässige Freunde und Familienmitglieder zählen könnte, die sich für mich einsetzen, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Ich habe auch miterlebt, dass die Polizeibeamten meine Klienten ruhig und freundlich behandeln, aber ich weiß, dass das nicht das Gesicht ist, das sie den Süchtigen immer zeigen. Die Abhängigen in Downtown Eastside sind sich ihrer Machtlosigkeit bei jedem Konflikt mit den Behörden, ob gesetzlich oder medizinisch, mehr als bewusst. Wer würde mir schon glauben, ich bin nur ein Junkie, ist der Spruch, den ich wieder und wieder höre, wenn Patienten sich beklagen, dass sie im Gefängnis oder auf dunklen Straßen geschlagen wurden oder von Ärzten oder Krankenschwestern in der Notaufnahme unhöflich nach Hause geschickt wurden. Solche Erfahrungen sind für den Süchtigen weitere Glieder in der Kette der völligen Machtlosigkeit, die ihren Anfang in der Kindheit hat. Wegen der Verbrechen, die sie begehen, um ihre Abhängigkeit zu finanzieren, müssen Süchtige mit der Regelmäßigkeit eines Pendels vor Gericht erscheinen. Einige wenige Richter sind sich bewusst, dass die Sucht dieser Menschen eine Abwehrreaktion auf das ist, was sie durchgemacht haben, bevor ihre Augen tot waren. Heroin gegen den Schmerz, Kokain zur Belebung der abgestumpften Sinne. Einige Richter zeigen Mitgefühl, wenn sie mit ihnen sprechen. Sie drängen sie dazu, sich zu bessern und weisen sie auf die engen Wege der Erlösung hin, die unsere Sozial- und Justizsysteme anzubieten haben. Andere Richter scheinen in ihnen die Übertäter und Schurken der Gesellschaft zu sehen. Mitfühlende Richter oder Scharfrichter, beide sind letztlich gezwungen, den süchtigen Kriminellen ins Gefängnis zu schicken. Eingesperrt in Institutionen, wo Angst und Gewalt herrschen, werden viele von ihnen wieder genau das erleben, was sie schon früh in ihrem Leben und seitdem erlitten haben, Hilflosigkeit und Isolation. Positiv daran ist, dass das Gefängnis ihnen manchmal eine dringend benötigte Pause von ihrem zwanghaften Drogenkonsum verschafft. Nach ihrer Entlassung werden die meisten von ihnen jedoch wieder Drogen nehmen und notgedrungen erneut straffällig werden, um ihre Abhängigkeit aufrechterhalten zu können. In diesem Krieg muss es auch Feinde geben. Im Krieg gegen Drogen sind die Feinde meistens Kinder, wie die, die Detective Sergeant Gillespie nicht retten konnte oder zu spät gerettet hat. Sie sind natürlich nicht die Generäle, die Drahtzieher oder die Profiteure. Sie sind die Fußsoldaten, diejenigen, die in den Gräben leben. Und wie in allen Kriegen sind sie diejenigen, die leiden und sterben. Oder sie werden zu dem, was im Militärjargon als Kollateralschäden bezeichnet wird. Der Krieg gegen Drogen, von einem Fenster im Portland Hotel in Hastings aus betrachtet, ist die schwangere Celia, die auf dem Gehweg kniet, die Hände hinter dem Rücken gefesselt und den Blick auf den Boden gerichtet. Da war kein Detective Sergeant Gillespie, um sie zu beschützen, als sie als kleines Mädchen von ihrem Stiefvater vergewaltigt und einem nächtlichen Spuckritual unterworfen wurde, sodass sie heute im Krieg gegen Drogen zu einer Feindin geworden ist. Ein weiterer Feind ist der 38 Jahre alte Sean, der regelmäßig aus meiner Methadon-Praxis verschwindet. Wenn er zu seinem Termin nicht erscheint, weiß ich, dass er wieder im Gefängnis ist. Er lebt auf der Straße und begeht kleine Diebstähle, die nie zu langen Gefängnisstrafen führen. Einmal tauchte er fast ein Jahr lang nicht auf, aber in der Regel ist er nur Wochen oder Monate nicht zu sehen. Neben Betäubungsmitteln ist er auch von Kokain abhängig. Wie viele andere begann er unwissentlich, diese chemische Substanz als Selbstmedikation für seine nicht diagnostizierte und unbehandelte Aufmerksamkeitsdefizitstörung zu verwenden. Seine Erinnerungen an die Schulzeit sind typisch für ADHS. Ich habe mich gelangweilt, war unruhig, habe gewartet und die Uhr beobachtet, bis ich das Klassenzimmer verlassen konnte. Ich hatte das Gefühl, in einer Gefängniszelle zu sein. Ich konnte dem Unterricht nie aufmerksam folgen. In dem Versuch, Sean zu einem stabileren Leben zu verhelfen, schickte sein Sozialarbeiter ihn vor kurzem mit einem detaillierten Antrag auf medizinisch bedingte Erwerbsunfähigkeit in meine Praxis. Die Bewilligung dieses Antrags würde ihn von der Straße holen. Es ist unnötig, Seans Lebensgeschichte zu erzählen. Der Hörer wird inzwischen ein gewisses Gespür dafür entwickelt haben, aber es ist lehrreich zu erfahren, wie der Feind sich selbst beschreibt. Mit seiner Genehmigung gebe ich hier in genau seinen Worten wieder, was er oben auf das erste Blatt des Antrags gekritzelt hat. Meine Meinung über mein Leben, wie ich es wahrheitsgemäß sehe. Es fing an, als ich ungefähr 11 oder 12 Jahre alt war und ich mit der falschen Clique unterwegs war. Deswegen war ich ungefähr 18 von 37 Jahren im Gefängnis. Da zu sein, wo ich war, und zu sehen, was ich gesehen habe, war ein großes Problem und ein schlechter Einfluss für mein eigenes Leben. Und zum Beispiel habe ich mit 18 Jahren einige brutale Morde in nächster Nähe und einige Selbstmorde gesehen. Außerdem habe ich auf Vancouvers schlimmsten Straßen gelebt. Armen Ghetto und in die Venen die Drogen, Heroin und Kokain gespritzt. Ich habe hier 15 Jahre lang minus die Zeit im Gefängnis obdachlos und in Hotelzimmern gelebt. Ich habe Hepatitis C von den IV-Drogen. Dann kann ich wegen meiner Sucht nicht mehr mit Geld umgehen. Ich wurde mit einem Alkoholiker groß, der meine Mutter und uns Kinder schlug. Weil ich körperlich von Methadon abhängig bin, kann ich nur sehr wenig machen, um zusätzliches Geld zu verdienen, weil ich wegen all dem, was passiert ist, viel von meinem Selbstwertgefühl verloren habe und von anderen Gleichaltrigen eine leichte Paranoia bekomme, wegen der ich Medikamente nehme. Dies ist eine kurze Begründung, warum ich Unterstützung wegen Unfähigkeit brauche. Danke für Ihre Zeit. Dieser Mann mit schwerer ADHS und Lernbehinderungen, posttraumatischer Belastungsstörung und tief verankerter Drogensucht ohne jede Berufsausbildung, ohne eine Geschichte gut funktionierender menschlicher Beziehungen, er ist einer der Schuldigen, dem die Polizei ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre Energie widmet, um gegen ihn zu ermitteln und ihn verhaften zu können. Gesetzeskundige Staatsanwälte sammeln Beweise für seine Vergehen, schlecht bezahlte Pflichtverteidiger mit sozialem Bewusstsein leisten ihm Rechtsbeistand und erfahrene Richter ermahnen ihn und schicken ihn immer wieder ins Gefängnis. So sieht der Krieg gegen Drogen aus. Ein weiterer inzwischen verstorbener Feind war der vietnamesische Flüchtling Raymond, der an AIDS erkrankt war und dahinsiechte, weil er sich jahrelang einer Behandlung widersetzte, während die Krankheit sein Immunsystem und seine Gesundheit zerrüttete. Ich habe nie viel über sein Leben erfahren können, aber es gibt noch andere Süchtige in seiner Familie und, soweit wir es beurteilen konnten, viel Schmerz und Trennung. Raymond war Ingenieur gewesen, bevor er von seiner Sucht überrannt wurde. Er überlebte in Downtown Eastside, weil er in kleinem Maßstab Kokain vertrieb. Lisa, die kindliche Crack-Süchtige aus Kapitel 15, war seine Kundin gewesen. Auch sie gehört zu den Feinden und verdient es, dass man ein wenig mehr über sie weiß. Einen flüchtigen Blick in ihre Welt und ihre Gedanken geben uns einige hingekritzelte Zeilen, die sie an den sterbenden Raymond gerichtet hat. Auch dieses Dokument gebe ich hier genau so wieder, wie es geschrieben wurde. Mr. Raymond R., es tut mir leid, dass ich Ihnen so auf die Nerven gehe, aber ich bin nur eine Drogensüchtige, die nicht anders konnte, als an Ihre Tür zu klopfen und Sie um Hilfe zu bitten. Wenn ich das wieder und immer wieder mache, dann deshalb, weil ich mein Wort halte, Sie zu bezahlen, und Sie wissen, dass das stimmt. Ich schätze sehr, was Sie für mich tun, deshalb respektiere ich Sie und zahle für das, was Sie mir geben. Manchmal haben Sie gesagt, ich schulde Ihnen weniger, und ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, dass ich Ihnen mehr schulde. Raymond, Sie wissen, dass ich nicht stehle oder schwindle, vor allem nicht bei Ihnen, der mir die Chance gegeben hat, Ihnen zu zeigen, dass ich Sie nicht benutzt oder irgendwie verletzt habe. Ich habe harte Gefühle gegen Sie. Selbst wenn ich Ihr Geld gestohlen habe, wurde ich wirklich sehr verletzt, dass ich sogar tot sein könnte, weil ich pleite war und drogenabhängig bin. Beschuldigen Sie mich. Es ist okay, wir alle machen Fehler, aber warum sagen Sie, ich zahle nicht, wenn ich es doch mache? Letztes Mal haben Sie mich beschuldigt, weil Sie diesen Mädchen glauben. Ich hoffe, diesmal beschuldigen Sie mich, ohne dass andere Ihnen gesagt haben, was Sie tun sollen, weil Sie klug, intelligent genug sind, Ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Lisas holprig geschriebene Bitte um Verständnis an ihren Drogendealer könnte auch an ein breiteres Publikum gerichtet sein. Ich glaube, wenn wir alle als Individuen und als Gesellschaft klug, intelligent genug wären, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, würden wir den Süchtigen nicht bestrafen und keinen Krieg anzetteln, in dem Menschen wie Celia, Lisa, Sean und Raymond als Feinde behandelt werden. Wir würden nach Frieden streben. Wie Lisa sagt, wir alle machen Fehler. Der Krieg gegen Drogen ist einer von ihnen, wie wir noch hören werden.